gerne an Stellen eine Planierung, wie er eigentlich dazu gekommen ist, dieses Buch zu schreiben und was so die Vorgeschichte gewesen ist, sich mit der deutschen Vereinigungsgeschichte nochmal nach immerhin 25 Jahren zu beschäftigen.
Ich danke Ihnen für die Organisation und für die Anwesenheit. Die Antwort ist ganz zufällig. Das hieß, ich habe ein Buch gelesen. Es war ein Buch von Edgar Moster. Und habe ich ein paar Zahlen gerade gelesen, die ich überraschend gefunden habe. Wir werden sofort diese Zahlen behandeln. Es handelt um die Konversionsrate Deutsche Mark, Mark Ost. Es war 1 zu 1, wobei die kommerziellen Verhältnisse zwischen BRD und DDR ganz anders geregelt wurden. Und das war meine Überraschung, weil die mit den sogenannten Umrechnungskoeffizienten die richtige Konversionsrate würde ganz anders gewesen, und zwar 1 zu 4,44. Ich arbeite in der Finanzwelt, sagen wir, und ich habe zuerst geglaubt, dass diese Zahlen falsch waren, weil so unglaublich ist, so eine Konversionsrate gemacht zu haben, aufgrund dieser Situation. Das war mein erster Beweggrund für das Buch. Ich glaube also, es gibt natürlich noch einen anderen Grund, und zwar, dass bei uns diese ganze Geschichte, bei uns in Italien, aber ich glaube in Europa überall, total verzerrt und würde sagen verkehrt erzählt ist. Ich habe gedacht, dass ein Beitrag zum Verständnis der wirklichen Lage könnte eine gute Sache sein. Im Verlauf des Buches habe ich noch was anderes bemerkt, und zwar, dass diese Geschichte sehr viel mit der heutigen Lage und mit der heutigen Geschichte Europas hat. Ganz viel. Und ich werde versuchen, also im Nachhinein, einige dieser Ideen euch zu übermitteln. Und zwar die Sache des Anschlusses der See und dann auch, was die Implikationen für die heutige Lage Europa sind. Das, ich hoffe, ich habe geantwortet. So, wir können mit der Mainstream-Meinung anfangen. Und zwar, ich benutze dafür ein Zitat von Angela Merkel, die wir auch am Ende wieder finden werden, egal ob es gefällt oder nicht. So. Nun, ich bin in einem Staat groß geworden, der das Glück hatte, dass ihm Westdeutschland geholfen hat. Das hat Angela Merkel gesagt, und zwar beim Europäischen Union-Gipfel am 20. Dezember 2013. Dieses Zitat entspricht der geläufigen Rede über den Anschluss der DDR. Demzufolge sei die Einheit von Anfang an, seit dem Geschenk sozusagen der D-Mark an Ostdeutschland, eine großzügige Gabe Westdeutschlands gewesen. Und dass diese Großzügigkeit sich für fast eine Generation fortgesetzt habe, in Form enormer Transferzahlungen vom Westen nach Ost. Es müsste sich demnach um eine verlustreiche Operation, fast einen heroischen Akt gehandelt haben. Eine sozusagen eine Selbstopferung Westdeutschlands und seiner Wirtschaft auf dem Altar einer höheren Idee. So sei die historische Chance der Wiedervereinigung Deutschlands und der Wiedergeburt der deutschen Nation am Schopf ergriffen worden. Soweit der Heldengesang. Die Sache hat sich leider etwas anders verhalten. Die Geschichte der deutschen Vereinigung hat sich ins kollektive Gedächtnis mit den Bildern zweier Nächte eingeprägt. Die erste ist die des 9. November 1989, an dem die Berliner Mauer fiel. Die zweite ist die des 1. Juli 1990, als Schlag Mitternacht Massen von DDR-Bürgern zur Bank stürzten, um ihre Mark im Westmark umzutauschen. Symbol dieser zweiten Nacht ist das Foto von Ostdeutschen, die freudig mit den D-Mark-Scheinen wedeln, deren Besitzer sie gerade geworden sind. Und auch ein Satz des großen Siegers dieser Nacht, des Bundeskanzlers Kohl: Keinem wird es schlechter, aber vielen wird es besser gehen als vor dem Zusammenschluss. Mein heutigen Vortrag ist diese zweite Nacht natürlich der Ausgangspunkt. Ihre Vorgeschichte und vor allem, was daraus folgte. Nun, Vorgeschichte. Am 7. Februar 1990 schlägt Helmut Kohl, der CDU, wir kennen ihn sehr gut, vor, mit der DDR über eine Währungsunion zu verhandeln. Die Idee einer Blitzvereinigung entsteht aber im Dezember 1989, nur einen Monat nach Mauerfall, in einer Arbeitsgruppe des Bonner Finanzministeriums. Referatsleiter Thilo Sarrazin, auch bekannt, diesmal SPD, der will die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Start eines Stufenplans, der bis dahin im Gespräch war. Am 29. Januar 1990 übermittelt er seinen Vorgesetzten den Vorschlag zur unverzüglichen Einführung der D-Mark in der DDR im Austausch, Vorsicht, im Austausch gegen Reformen. Zwei Tage später wird Kohl seiner Regierung einen Plan ankündigen, Zitat, dessen letzte Stufe der deutsch-deutschen Einigung sehr kurzfristig und plötzlich erreicht werden. Schließlich am 7. Februar erreicht dieser Plan die DDR-Regierung. Am 9. Februar, zwei Tage nach der Ankündigung des Kanzlers, streute sein Sprecher Horst Tetschik vor der Presse das Gerücht, die DDR ist innerhalb weniger Tage völlig zahlungsunfähig. Ich sehe schon gewisse Ähnlichkeiten mit neueren Vorgängen. Aber gehen wir weiter. Das wurde, warum ist diese Aussage wichtig? Weil daraus dann ein Gemeinplatz wurde. vor allem nach dem Währungsunion. Zwei Ziele wurden damit erreicht. Erstens, das Vereinigungsverfahren wird als unvermeidlich dargestellt und gleichzeitig werden seine Misserfolge der DDR-Wirtschaft angelastet, der als desaströs dargestellten Finanzlage und einer maroden Wirtschaft, fast sprichwörtlich als Definition, die Wahrheit war etwas anders. Das heißt, die Verschuldung der DDR gegenüber den westlichen Staaten war überschaubar, meiner Meinung nach. Und zwar, es war von selbst von der Bundesbank, 10 Jahre später, die Bundesbank hatte die Zahlen zusammengebracht und hat so beschrieben, die Gesamtschulden der DDR bis 1989, also das ist eine Nettoverschuldung von 19,9 Milliarden Valutamarken, praktische deutsche Marke. Das ist 12 Milliarden Dollar. Nicht so viel. Und darüber hinaus soll man immer nicht vergessen, dass die DDR war gläubiger gegenüber den Ostblockstaaten. So die Gesamtverschuldung war eigentlich weniger. Vielleicht nach einigen Berechnungen sogar gab es einen Plus. Was können wir daraus schließen? Natürlich, dass die DDR 1989 keineswegs zahlungsunfähig war und dann nicht kurz vor einer zahlungsunfähig stand. Zurück zur Währungsunion. Die Währungsunion war eigentlich von ihrem Erfinder beabsichtigt eine schreckliche Wahrheit. Denn sie wurde die en bloc Übertragung des gesamten Wirtschaftssystems der BRD auf die DDR mit sich bringen. Und das ist meiner Meinung nach die erste Lehre, die wir aus dem DDR-Anschluss ziehen können. Eine Währung ist nie bloß eine Währung. Sie enthält soziale Verhältnisse, Hierarchien, die Rolle der Privaten, beziehungsweise öffentliches Eigentum und so weiter. Das gilt natürlich auch und ich würde sagen besonders für den Euro. Eine Währung, die die neoliberalen Maastrichter Verträge voraussetzt, verkörpert unter anderem durch eine unabhängige Zentralbank, deren einziges Ziel die Preisstabilität ist und ein auf Sozial- und Fiskaldumping gegründeter Systemwettbewerb. Gibt es die Verträge, die EU-Verträge, setzen Kompetition, nicht Kooperation, Kompetition, Wettbewerb unter den Staaten voraus. Und diese Kompetition wird durch Sozial- und Fiskaldumping gemacht. Und das steht in den Verträgen. Das kann aus den Verträgen ableiten. Aber zurück zur DDR. Zur Beurteilung der deutschen Politik gegenüber der DDR ist festzuhalten, noch etwas festzuhalten, der Verzicht auf einen abgestuften Übergang und die Ostdeutschland verschiebene Schocktherapie, darüber etwas weiter, war kein unvorgesehener Nebeneffekt der Währungsunion, sondern erwartet und gewollt. Und wir haben die Beweise dafür. Der Beweiser, der Russe, von einem ziemlich bekannten Herrn angeboten, und zwar Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble war Chef der westdeutschen Delegation in den Verhandlungen mit der DDR. Und er hat ein Buch geschrieben, also über diese Verhandlungen. Das Buch heißt Der Vertrag. Es ist 1991 herausgegeben worden. Und da stand, was folgt. In seinem Buch über die Vertragsverhandlungen schreibt er unter anderen interessanten Sachen. Zwei interessante Äußerungen gibt es dort. Zum Beispiel Krause, der war der Negoziator für die DDR. Schäuble sagte, Krause habe ihm gefallen, denn im Gegensatz zu dem Ministerpräsidenten Lothar de Maizière ließ Krause nie den Drang verspüren, irgendetwas aus der alten DDR in das neue Deutschland retten zu wollen. Das war die Haltung. Wir machen eine kleine Pause, aber nur nach dem zweiten Zitat Schäubles. Ansonsten, Sie werden so viel neugierig und so. Und es handelt um die Effekte der Währungsunion. Am 17. April besuchten Schäuble und Dittmeier, der war auch ein Verhandler, den damaligen Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière, und darüber notiert Schäuble. Es war Lothar de Maizière genauso klar wie Dittmeier und mir, dass mit Einführung der Westwährung die DDR-Betriebe schlagartig nicht mehr konkurrenzfähig sein würden. Das war also keine unvorgesehene Folge. Das war geplant und das war, die waren davon sehr bewusst. Konvertierungsrate und Tauschrate, auf ziemlich komplizierte Weise festgelegt, doch die wesentlichen Daten sind folgende. Alle laufenden Posten, Preise, Gehälter, Renten, Mieten werden 1:1 geregelt. Vermögen und Schulden im Verhältnis von 1:2. Beziehungsweise 2 DDR-Mark für eine deutsche Bank. Für privates Guthaben gab es ein abgestuftes System. Das war von dem Alter abhängig. Nun, die Währungsunion brachte wenigstens 2 Probleme mit sich. Das erste Problem steckte in der Union selbst. Sie plötzlich ohne Übergangsperiode zu verwirklichen, nahm der DDR die Instrumente der Währungspolitik. Sie konnte, also die DDR konnte ihre Währung nicht abwerten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Aber dieses erste Problem wurde enorm vergrößert durch das zweite. Die Umtauschrate war absolut unangemessen und gleichbedeutend mit einer absurden Währungsabwertung. Infolge stiegen die Preise der DDR-Waren, also der Waren, die in der DDR produzierten, enorm. Und dies aus einem anderen Grund, das habe ich schon etwas darüber gesagt, aber im Handel zwischen DDR und BRD wurde ein spezieller Umrechnungsfaktor verwendet, um den relativen Wert der beiden Währungen zu messen. 1988 war dieser Koeffizient 1:4,44. praktisch war eine Vesna so viel wert, also mehr wert als 4 Ostmark. Und genau in diesem Verhältnis wurde das Problem. In diesem Verhältnis wurde der innerdeutsche Handel abgewickelt damals. Die Implikation. Die Währungsunion bedeutete daher, dass die Preise für DDR-Produkte um kaum weniger als 350% hätten steigen müssen. Das war die Folge der Währungsunion. Wörtlich über Nacht, das ist in der Nacht zwischen 30. Juni und 1. Juni 1990. So, im Augenblick der Währungsreform verloren die DDR-Unternehmen jegliche Möglichkeit, mit denen des Westens zu konkurrieren. Und ihre Produkte verschwanden mir nichts vom Markt. Das war's. Karl Otto Pöhr, damals Vorsitzender der Bundesbank, sagte später, das war eine Rosskur, die keine Wirtschaft aushält. Das war wörtlich, was Pöhr gesagt hat. So, wenn wir die Folgen der Währungsunion betrachten, haben wir zwei verschiedene Phänomene. Also für die DDR-Bürger brachte die Währungsunion den ersehnten Zugang zur westlichen Warenwelt. Aber natürlich sofort stiegen auch die Preise, auch für die Festwaren. Dies wegen der Übernahme der staatlichen Einzelhandelsketten, wie Konsum, HO, durch westliche Handelskonzerne, aber auch wegen der Kürzung von Preissubventionen, die ein beträchtlicher Teil der Löhne de facto in der DDR waren, und wegen der Anpassung der Preise an den Umtauschkurs. Aber so, die Folgen für die DDR-Bürger sind natürlich zweideutig, ne, sozusagen. Aber für die Unternehmen sind die Ergebnisse sehr klar. Die DDR-Unternehmen mit der Währungsunion verloren auf Feindenschaft den Westmarkt, die Märkte des Ostens, das sind Länder des Ostblocks, und einen Großteil des Binnenmarkts, also der DDR-Markt. Die beste Zusammenfassung der Entwicklung stammt aus Hans Modrow, der mir sagte, die Währungsunion hat der DDR-Wirtschaft das Genick gebrochen. Ich glaube, so ist es. Ja, natürlich, das Hauptziel der Währungsunion war kein ökonomisches, sondern ein politisches. Es ging darum, den Vereinigungsprozess unumkehrbar zu machen. Das ist der genaue Zweck. Die Preisgabe der Souveränität der DDR über Währung und Wirtschaft ebnete den Weg zum Ende der politischen Souveränität bzw. zum Ende der Existenz der DDR als Staat. Und das erfolgte in wenigen Monaten. Ja, aber dann was anderes passiert. Also, nach dieser Rosskur gibt es was anderes, das passiert. Und zwar, es wird die Treuhänderstaat gemacht. Die Treuhänderstaat wurde auch als die größte Holding der Welt definiert. Und wird zweifellos in die Geschichte als Protagonistin der massivsten und schnellsten Privatisierungen eingehen, die es je gab. Das, ich glaube, ist unbestreitbar. Doch war diese Institution, das ist interessant, nicht, ursprünglich nicht dazu geschaffen worden, wieder der Wirtschaft zu privatisieren. Es gibt ja eigentlich zwei Teile an der Staaten sozusagen. Die erste ist nach dem Gesetz vom 1. März 1990 über die Gründung der Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums. Vorsicht am Namen. Dann gab es nach der Wahl im März 1990, die Ergebnisse der Wahl sind ja gestern, wir haben gestern darüber gesprochen, und ja, die neue Regierung macht ein ganz anderes Gesetz. Und zwar am 17. Juni, das Gesetz, Name ist Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation in dieser Folge des volkseigenen Vermögens. Ganz anders. Und zur Vermeidung von Missverständnissen beginnt das Gesetz so: also, erster Artikel, das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren. Das war. Die grenzenlose Privatisierbarkeit der Betriebe ist der Kern des Gesetzes und wurde auch ganz total verfolgt. Theoretisch wurde das Volkseigentum dem Westen als Pfand für die Ausweitung des Demarktwährungsgebietes auf den Osten gegeben. Das war. Was aber die negativen Wirkungen dieser Ausdehnung noch verstärkt hat und in einem beträchtlichen Maß. Ab dem 1. Juli ist die Treuhand Besitzerin aller staatlichen Unternehmen der DDR. Die 4,1 Millionen Menschen beschäftigen über ein Viertel der DDR-Bevölkerung und 46% der Beschäftigten. In ihrer Hand sind 8.500 Kombinate und Unternehmen, 20.000 Geschäfte jeglicher Größe, 7.500 Gastwirtschaften und Restaurants, 900 Buchhandlungen, 1.844 Apotheken, 3,68 Millionen Hektar Land und forstwirtschaftliche Nutzfläche und Immobilien mit etwa 25 Milliarden Quadratmeter. Das ist unglaublich viel. Ganz schnell über die Fehler, sagen wir, die Probleme der Privatisierung. 1. Hauptsache Privatisierung. Das war der Zweck. Also auch praktisch hatte die Treuhand entweder sofort liquidiert oder sofort privatisiert. Keine Reorganisation, um später zu privatisieren, zu tun, zum Beispiel, oder sowas. Es war ganz schnell und das hat viele Unternehmen, die hätten saniert werden können, zum Tod verurteilt. Wir sollten immer ganz klar haben, dass sowas folgte unmittelbar die Währungsunion, die alle oder sehr viele der Unternehmen in der die Insolvenz getrieben hat. Das ist der Punkt. Ja? Fragwürdige Kriterien. Nach einigen Jahren, die Probleme der Treuhand sind ganz offen geworden und es wurde auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestags darüber. Denn viele Personen gehört darüber. Und einer der wichtigsten Funktionäre der Treuhand sagte, ja, Frage, aufgrund welcher Kriterien wurde entschieden, ob ein Unternehmen sanierbar war oder geschlossen werden sollte? Antwort: Sanierungswürdigkeit ist davon abhängig, dass ein Unternehmen bereits ein im Westen absetzbares Produkt hat. Es gibt nur ein kleines Problem. Und zwar, dass zwei der DDR-Exporte gingen nicht in den Westen, sondern in die Länder Osteuropas und Russland. Die waren sanierungsunwürdig. Ja, das ist schon enorm, meiner Meinung nach. Dann, drei, Ausmaß an Angeboten und Firmen. Es ist klar, dass wenn du ein enormes Angebot hast, ja, die Nachfrage gewinnt sozusagen. Das heißt, bestimmen die Käufer den Preis. Du wirst nicht auf einem richtigen Preis verkaufen. Vier, keine öffentliche Versteigerung. Das ist ganz kurios, meiner Meinung nach. Der öffentlichen Versteigerung wurde der Verkauf in Verhandlungen zwischen Treuhand und Interessenten vorgezogen. Das hat natürlich viele mögliche Interessenten ausgeschlossen von Anfang an und hat etwas noch determiniert, dass die westdeutschen Käufer wurden privilegiert wurden. Das hatte ein Problem, weil, ja, nicht nur, weil viele ausländische Investoren davon ausgeschlossen worden sind. Aber es gibt noch ein Problem dazu, und zwar, die westdeutschen Unternehmen 1990 war kein gutes Jahr wirtschaftlich für den Westen. Vor dem Anschluss natürlich. Dann werden wir sehen. Und die westdeutschen Unternehmen damals einen Auslastungsgrad ihrer Betriebe von nur 65% hatten. Und was bedeutet das? Dass ihre Priorität daher auf dem Verkaufen lag und nicht auf dem Investieren in Ostdeutschland. Die hatten Produkte anzubieten. Sie hatten eigentlich kein Interesse auf Investitionen. Vor der Währungsunion war es anders. Vor der Währungsunion waren Westunternehmen an Joint Ventures und Firmenaufkäufen interessiert, um sich Märkte im Osten zu erschließen. Aber dieser Grund fiel nach der Währungsunion in vielen Fällen weg. Das ist auch zu merken. Dann, sechs, viele Geschäfte, Märchen und Spekulanten statt Unternehmen. Aufgrund dieser Ausgangsbedingungen bestand das Käuferpublikum sozusagen weniger aus Unternehmern als aus Geschäftemachern, Spekulanten, Immobilien und so weiter, in Boden und so weiter. Sieben, ja, das ist natürlich mit dem vorigen Punkt eng gebunden. Es gab eigentlich keine Nachforschung über potenzielle Käufer. So ist es passiert, dass auch Käufer erworben wurden, denen es an Mitteln und Erfahrung fehlte. Und das war praktisch ganz leicht festzustellen. Aber auch, das bestand auch von Leuten, die bereits wegen Betrugs und betrügerischen Bankrotts verurteilt worden waren. Das war. Dann noch etwas dazu. Acht, unzureichende Vertragsverpflichtungen. In zahllosen Fällen verpflichteten die Verträge den Käufer nicht, seine Versprechungen einzuhalten. Das hat mögliche gemacht, dass von den Erklärungen der Treuen zufolge 200 Milliarden versprochene Investitionen am Ende 1993 lediglich um 10 Milliarden realisiert worden war. Das heißt, rund 5%. Das ist nichts. Dann gibt es noch Vernachlässigung interner Kontrolle und, das ist skandalös meiner Meinung nach, einen eigentlich Freibrief von Treuhandfunktionären. Am 26. Oktober 1990 befreite Finanzminister Weigel die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Verwaltungsrats der Treuhand, zitiere, von der Haftung für grobe Fahrlässigkeit bis zum 30. Juni 1991. Dann wurde es verlängert bis am Ende der Treuhand. Diese einzigartige, wie soll ich sagen, Verfügung widersprach unter anderem den Bestimmungen des deutschen Gesellschaftsrechts. Und besonders, wenn man nachgucken will, den Paragraphen 93, der den Verwaltungsrat uneingeschränkt verantwortlich macht. Was waren die Folgen? Ganz leicht zu sagen. Dank Weigels Brief wurde es unmöglich, die Verwaltungsratsmitglieder der Treuhand rechtlich zu belangen für Handlungen während ihres Mandats. Ja, die könnten alles machen, was sie wollen, ohne mögliche Folgen. Ja? Dieser Freibrief ist sehr wichtig, weil etwas Ähnliches heute in der zweiten Treuhand, also in Griechenland, auch dann gibt es eine ähnliche Vorsehung. Also es wird ein Freibrief auch für diese Art. Wir sind dabei zu finden, also eine technokratische Kaste in Europa, die nicht nur unter der Kontrolle der Völker ist, nicht ist, sondern auch ein allgemeinen genießt, hat einen allgemeinen Freiheit. Das ist sehr gefährlich. Und diese Geschichte der Treuhand ist der beste Beweis dafür. Was waren die Folgen? An Westdeutsche gingen 87% der privatisierten Betriebe. Ich glaube, es ist keine Überraschung, von was wir gesehen haben. An ausländischen Käufer 7% und gerade mal 6% an früheren DDR-Bürger. Es gibt besondere Kapitel, die ich nur was über die Banken sagen, weil meiner Meinung nach wichtig ist. Das ist ein Skandal auch, also der Verkauf der DDR-Banken. Insgesamt kassierte der Bundesfinanzminister aus der Bankenprivatisierung die lächerliche Summe von 824 Millionen deutsche Mark. Aber Vorsicht, denen Kredite von 44,5 Milliarden gegenüber standen. Das war 55 Mal der Preis, den sie bezahlt hatte. Die restlichen Käufe von Unternehmen erfolgten im Wesentlichen aus vier Gründen, um die Sanierung ausgeschütteten öffentlichen Gelder einzustecken, um mit Immobilien zu spekulieren, um Konkurrenten auszuschalten, das heißt, das Unternehmen kaufen, um es zu schließen, und um das Unternehmen in eine Filiale des westlichen Mutterhauses umzuwandeln. das war noch der beste Fall. Ich werde nicht in bestimmten Fällen eingehen, auch deswegen, dass gestern ein besonders wichtiger Fall behandelt worden ist. Das ist die Bischofin, also die mitteldeutsche Karin und so weiter. Aber diese Verträge waren zum Beispiel geheim, die sind geheim geblieben. Die Karten von Treuhandel werden bis 2050 geheim gehalten werden. Die sind noch nicht zur Verfügung. Selbst der Untersuchungsausschuss, diesem Ausschuss wurden etwa wie 80% der Dokumente entzogen. Die waren geheim, streng geheim, staatsgeheim und so weiter. So weit über unsere offene Gesellschaft. Ja, Bilanz, die wirtschaftliche Bilanz könnte nicht anders als verheerend sein. Und zwar weist die Bilanz der Treuhand ein Minus von 256 Milliarden Mal auf. Aber selbst der Präsident von Treuhand, das heißt Rometta, am 19. Oktober 1990 vor der Handelskammer von Wien den zur Privatisierung anstehenden Besitzer, dann sagt er etwas salopp, Salat, auf stolze 600 Milliarden Mark geschätzt hat. Das heißt, wenn wir, das ist ganz einfach zu rechnen, die Treuhand hat Werte von fast 900 Milliarden Mark zerstört. Aber, das ist noch nicht das Schlimmste. Viel größer waren die sozialen Kosten, natürlich. Wir haben gesagt, diese Betriebe hatten etwa 4,1 Millionen Mitarbeiter. Ende 1994 waren von diesen gerade mal 100.000 üblich geblieben. Ja, das stand natürlich der Versprache von Käufer 1,5 Millionen zu kreieren, natürlich, aber wenn auch sowas gemacht worden ist, und es ist nicht wahr, denn es war viel weniger, wir haben auf jeden Fall 2,5 Millionen Arbeitsplätze zerstört. Das ist, glaube ich, ein Rekord gegenüber in der Bevölkerung. Ja, natürlich, wenn es nur Treuhandanstalt, wir sollten auch etwas, aber wir haben nicht Zeit dafür, vielleicht in den Fragen, über die sogenannten Anschuldigungen etwas sagen. Und dann nicht zuletzt das berüchtigte Gesetz Rückgabe vor Entschädigung. Diese vier Elemente trug einer radikalen Veränderung der wirtschaftlichen Struktur der damaligen DDR bei. Und wohin? Nicht für das Beste natürlich. Die Zahlen sind ganz einfach. Von 1989 bis 1991 sinkt das Bruttoinlandsprodukt der DDR, der damaligen DDR, um 44%. Die Industrieproduktion sogar um 67%. Von Beschäftigten, wir haben Verluste von über 2 Millionen Arbeitsplätzen. Und ja, das wurde so definiert, das sind die Folgen eines unvorbereiteten Anschlusses eines Wirtschaftsgebietes mit niedriger Arbeitsproduktivität an ein sehr entwickeltes. Das kann heute nützlich sein, um etwas über Europa zu verstehen, aber das ist nicht komplett. Was wir gesehen haben, das ist die systematische Zerstörung. Ja, das war absichtlich. Und das hatte auch ein ideologisches Ziel dabei. Das heißt, zu sagen, dass der Sozialismus funktioniert nicht. Ja, das ist total bankrott. Ja, nur ein kleines Problem, es war total bankrott nach der Roskur, nicht für. Ja. Aber was ist dann geschehen? Das mittlere jährliche Wachstum in den neuen Bundesländern von 1990 bis heute lag unter 1%. Ja, nicht nur der Schlag, aber dann, es war sehr schwierig, etwas zu bauen, sozusagen. Und das ist keine besondere Überraschung, aber man soll das betonen, weil wir, die nicht nur in 1991, aber später, wenn die Zuwachsraten von DDR, ehemaliger DDR und der anderen Ostblockstaaten, ja, die sind sehr, also sehr verschieden. Ja. Und die ehemalige DDR, die, man sollte auch das erinnern, der entwickelte Staat des Blocks, das war auch sehr weit gegenüber anderen. Ja, es ist dann das Gebiet, das am wenigsten wächst. Dann, ich werde Ihnen erklären, warum und also wie die Bundesregierung regelmäßig sagt, es war ein großes Erfolgsgeschichte und so weiter. Die versuchen auch mit Daten sowas zu sagen. Die Versuchung ist zu stark für mich. Und ich sage es jetzt. Wenn ihr nimmt die verschiedenen Tabellen, Zahlen, Grafiken und so weiter, wir sollten etwas aufmerksam sein. Und zwar, dass die geschichtliche Serie immer mit 1991 oder noch besser 1992 anfängt. Immer mit 1991 die Serie, ja, die Daten, die Zahlen, die werden berechnet, oder 1992. Das hatte vor einem Jahr auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemacht. Die sagte, ja, es war überraschend gut als Erfolg. Und ich sagte, ja, wir haben eine andere Geschichte gelesen, glaube ich, aber es war ganz einfach. Warum ist es wichtig? So, ja, ganz klar, weil von 1989 bis 1991 das Bruttoinlandsprodukt von DDR um 44% sinkt. Dann, Recovery ist sehr einfach auf dieser Basis. Und man könnte auch hinführen, dass Schüler, der ehemalige Planungskommissionschef, hat es schon damals, schon, glaube ich, 1994 bemerkt, wie Kohl einige Tricks benutzte, die von ihm Honecker vorgeworfen wurden. Das heißt, immer die Zahlen etwas unter. Ein Trick ist dieser. Und das ist ein wichtiger. Dann gibt es auch andere Tricks. Zum Beispiel in der Berechnung, das ganze Berlin, nicht nur Berlin-Ost einzuschließen. Und es gibt eine ganze Menge, ich werde vielleicht etwas darüber beschreiben, eine ganze Menge Tricks, die sehr verbreitet sind. Aber dann sagte ich, ein Schlag und dann keine richtige Erholung. Ja. Warum? Ja, ganz kurz, weil Einbruch des Exports, Export halbiert in 2 Jahren, das ist auch ein Rekord. Und natürlich die ostdeutsche Exportquote wurde fast vollständig vom Westen übernommen in einigen Jahren. Dann die Industrialisierung. Die Industrieproduktion Ostdeutschlands in 2 Jahren ist um 67 gesunken. Besonders dann im Maschinenbau mit 70%, Elektronik 75% und sogar um 86% in der Feinmechanik. Das war die Stärke, auch gegenüber den Ostländern und so weiter. Die Industrialisierung 1993 ist es komplett, aber dann ist es sehr kompliziert, etwas zu bauen. Das hatte schon Mostava auf Pol gesagt, wenn eine Region erst einmal industrialisiert ist, ist es außerordentlich schwierig, irgendetwas Neues wieder dort hinzubringen. Das ist sehr wichtig. Dann Massenarbeitslosigkeit, das haben wir auch schon gesagt. Aber Vorsicht, das in einem Land, in dem Arbeitslosigkeit zuvor per Verfassung verboten war. Und das hat, wir können, es war unvorstellbar für viele Personen, keine Arbeit zu haben. Das ist wichtig. Und auch hier einige Tricks, das ist ja Entwicklung der Arbeitslosigkeit, formell Oktober 1990 500.000 Personen, ja. Aber es sind die Eingriffe in den Arbeitsmarkt inzugerechnet. Das ist Qualifizierung und Umschulungskurse, das war nicht als Arbeitslosigkeit gerechnet. Und dann die Kurzarbeit null, mit 0 Stunden, da gibt es auch in Italien sowas. Kassintegration 0 Euro. Eine Sache dazu. Es ist keine Arbeitslosigkeit, damit man hat davon gesprochen, so von Ende 1989 bis zum Frühjahr 1992 3,7 Millionen Arbeitsplätze vernichtet. Das ist der. Dann natürlich Abwanderung. Deutschland hat 4,1 Millionen Einwohner verloren nach der Währungsunion, sagen wir. Das ist brutto, also wir rechnen nicht die Leute, die von West nach Ost um den wichtigen Stellen zu besetzen, umgesiedelt haben. Was ich schrecklich gefunden habe, ist dass die sinkende Geburtenrate. Das war unglaublich. Die Quote in der DDR war von der Vereinigung um 0,5 Punkte höher als in der BRD. Es war 1,8, 1,9 und gegenüber 1,3, 1,4. Nach 1990 bricht die Geburtenrate ein und erreichte 1993 das historische Minimum von 0,76. Das ist einmalig. In Friedenszeiten sowas ist es kaum zu beobachten. Ich glaube, einen ähnlichen Trend gab es in der Neuzeit nur 1915, das heißt im Ersten Weltkrieg, weil alle die Männer ins Front geschickt wurden. Ja, dann Überalterung der Bevölkerung, Entvölkerung der Städte. Da sagt er, was Interessantes, mit sie gebracht, und zwar der sogenannte Rückbau. Abbau aus Tirol und dann Rückbau. Das heißt, es wurden Zehntausende Wohnungen vernichtet, um die Preise stabiler zu machen. Dann ganz kurz die wirtschaftlichen Folgen für den Westen. Das war eigentlich ein Einigungsbuch. Das sage ich, es ist keine Definition von mir. Das hatte eigentlich von Pira gesagt, damals Vorstandsvorsitzender von Siemens. Er sagte in einem Spiegelinterview, in Deutschland haben wir Anfang der 90er Jahre vom Boom durch die Wiedervereinigung profitiert. Da herrschte in den Vereinigten Staaten noch Rezession, uns ging es gut. Das westdeutsche Bruttoinlandsprodukte ist es sehr schneller gegangen. Die Gründe sind einfach, aufgrund, was ich gesagt habe. Eroberung des östlichen Binnenmarkts, Ersetzung der Exporte in den osteuropäischen Ländern, Beseitigung von Konkurrenten und Vernichtung der Produktionskapazitäten anderswo. Genau wie jetzt wird es Produktionskapazität in den sogenannten peripheren Ländern zerstört. Genauso. Ostunternehmen als verlängerte Werkbänke, schon gesehen, gute Geschäfte bei Firmen, Lohn und Immobilien am Kauf. Und Ost des Transfers für Westunternehmen. Das ist Besonderes. Wie man weiß, gibt es riesige Transfers. Aber man hat berechnet, dass von 10 Millionen D-Mark, ja, damals schon, die in den neuen Bundesländern für Ausrüstungen und Anlagen ausgegeben wurden, das war schon 1992, landeten fast 78 in den alten Ländern und im westlichen Ausland. Das heißt, es waren die dort produziert oder war und dann verkauft, natürlich im Osten. Man hat von der Akkumulation, ursprüngliche Akkumulation auch gesprochen in diesem Fall. Ich würde etwas präziser sein, und zwar, ich glaube, dass sich um eine Akkumulation durch Expropriation gehandelt hat, in dem Sinn, in dem genauen Sinn, den David Hervey jüngst diesen Begriff gab. Das ist Krise als Gelegenheit, entwertetes Vermögen in großem Maßstab zu erwerben. Und sind wir wieder zu Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und so weiter. Tatsache ist, dass die Deindustrialisierung Ostdeutschlands 5 neuen Bundesländern die Fähigkeit zu einer selbsttragenden Entwicklung genommen hat. Das ist, glaube ich, Tatsache. Und wir sind besonders mit ähnlichen Phänomenen in Italien vertraut, weil wir Mezzogiorno haben. Wir haben Süditalien. Denn normalerweise der deutschen Vereinigung entgegengesetzt. Aber das ist total falsch. Es ist ganz genau dasselbe Phänomen. Und diese Situation führt uns zu zwei, glaube ich, Einsichten. Und zwar erstens, eine im Hinblick auf die Handelsbilanz strukturell abhängige Wirtschaft erfordert Transfers. Wir können natürlich innerstaatliche Transfers aus dem Staatshaushalt, wie im Fall Deutschlands, oder Bankkredite, wie im Fall der Länder der europäischen Peripherie vor der Finanzkrise der Fall war. Vor der Finanzkrise. Dann wurde es auch das geprobt. Zweitens, und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, diese Transfers können die Schwächen der Industriestruktur nicht beseitigen. Weil größtenteils diese Transfer nicht für Investitionen verausgegeben werden, sondern für Stützungszahlungen. Das heißt, ich finanziere den Konsumenten, ja, damit er meine Produkte kaufen kann.